Herzlich willkommen bei Diagnose Zukunft, dem neuen Podcast-Format mit Professor Jochen Werner. Professor Werner, ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und visionärer Vordenker für das Thema Smart Hospital, ist Ihr Gastgeber und beantwortet alle Fragen rund um die Corona-Krise. Alleine und mit Fachexperten. Seien Sie dabei. Der Podcast mitten aus der größten Metropole Deutschlands. Noch näher dran geht nicht.
Die Folgen der sozialen wie häuslichen Isolation gehören zu den massiven Risiken und auch unangenehmen Begleiterscheinungen der Corona-Krise. Die Menschen haben Ängste und Sorgen, die sie plötzlich nicht mehr teilen können. Das sind Existenzängste und auch die plötzliche Lebenslast. Wie geht es weiter im Job? Wie zahle ich die Miete oder den Hauskredit ab? Dazu die Verantwortung für die Kinder und mehr denn je für die Eltern, für die Älteren, für die Risikogruppen. Kein Wunder, dass die Telefonseelsorgen landauf und landab 50% mehr Anrufe, Mails und Chatanfragen als sonst verzeichnen. Und dieser entstehende Druck, der entlädt sich leider nicht immer kontrolliert. Manchmal entlädt sich der auch in Form von Gewalt. Aus China haben wir dazu Mitteilungen von staatlichen Stellen, dass die häusliche Gewalt zu Hause um den Faktor 3 angestiegen sei. Ich vermute, dass das noch höher sein dürfte. Diese Probleme in den Familien, zu denen natürlich auch finanzielle Existenzängste gehören, treten dann stärker zutage. Die Menschen konnten nicht ihren Hobbys nachgehen und. Da kommt ganz viel zusammen, was das Potenzial zur Gewaltausübung letztlich erhöhte. Und am Ende stehen dann Gewaltausbrüche. Und deshalb haben die Anfragen bei Frauenhäusern zugenommen. Darüber werde ich in wenigen Minuten mit einer Sozialarbeiterin sprechen. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor am Essener Uniklinikum. Ich versuche mit meinem Podcast Diagnose Zukunft, das Corona-Special, ein bisschen mehr Licht in diese manchmal auch dunklen Bereiche unserer Gesellschaft zu bringen. Und vor dem Hintergrund greife ich dann verschiedene aktuelle Themen auf, heute eben das Thema Frauenhaus, und gebe aber zudem einen kurzen Einblick auch in die aktuelle Lage am Klinikum. Heute ist Donnerstag, der 30. April 2020. Die Patientenzahlen sind bei uns im Covid-19-Bereich stabil. Wie so oft ging es in unserer heutigen Sitzung der Krankenhauseinsatzleitung um das Thema Testungen. Testungen von Patienten und Testungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von einer Reihe von Institutionen werden aktuell Testungen aller Patienten vor der Aufnahme ins Krankenhaus gefordert. Sie können sich vorstellen, dass damit ganz, ganz viele Fragen zu beantworten sind. Der Abstand zwischen Test und Aufnahme, dann fachspezifische Aspekte, dann was ist mit ungeplanten Aufenthalten der Patienten, dann der Umgang bei Positivität. Also da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die wir klären müssen. Ich will Sie jetzt nicht mit solchen Details hierzu zu lange aufhalten, aber ich möchte drei Punkte erwähnen, die wir in der nächsten Zeit in diesem Podcast nochmals aufgreifen werden. Erstens die von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Empfehlungen zur Teststrategie in Deutschland. Und damit meine ich jetzt gar nicht die aktuellen Empfehlungen hinsichtlich des Krankenhauses, der Aufnahmeregelung. Ich meine viele andere Themen, auch was jetzt mit der Schule aufkommt und. Und diese Unsicherheiten, die übertragen sich natürlich wieder auf die Bevölkerung. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, irgendwann mal eine einheitliche Kommunikation zu bewirken. Zweitens, immer wieder werden Tests einfach technisch falsch durchgeführt. Sie kennen vielleicht dieses Teststäbchen, das ist ja auch in den Medien schon immer wieder gezeigt worden. Und es reicht einfach nicht, jetzt auch für Sie nochmal der Hinweis, wenn das vorne in die Nase gebracht wird, in den Naseneingang, so nennt man das, oder in den Nasenvorhof. Dieses Teststäbchen, das muss in die Tiefe der Nase vorgeschoben werden, bis zum Nasenrachen. Der Nasenrachen, das kann man so sagen, der liegt fast mitten im Kopf. Und dieser Nasenrachen, der ist das Hauptreservoir, das weiß man, für Viren. Und deswegen bringt es nichts, wenn vorne im Naseneingang mit dem Teststäbchen etwas gekitzelt wird. Das kann unangenehm sein, aber das ist eine kurze, unangenehme Erfahrung. Aber man muss es einmal so aussprechen. Denn alles andere ist das, ist die Unsicherheit, die damit nicht beseitigt wird. Man hat ein negatives Testergebnis. Das kann man aber für überhaupt gar nichts verwerten. Und drittens, leider sind auch falsche Teströhrchen im Umlauf. Ihnen fehlt die Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit ist eben sehr, sehr wichtig, um diese Virus-RNA zu konservieren. Denn im trockenen Zustand, also ohne Flüssigkeit, da wird die abgebaut und dann ist sie auch nicht mehr nachweisbar. Also Sie sehen, es gibt schon rein von der Technik und von der Beschaffenheit dieser Röhrchen deutliche Fehlerquellen. Aber wie gesagt, ich spreche das Thema Testung in absehbarer Zeit nochmals ausführlich an und ich hoffe dann auch darüber ein bisschen zur Klarheit mit beitragen zu dürfen. Und jetzt komme ich zu einem ganz harten Schnitt in der Thematik von Tests, zu einem auch wirklich bewegenden Thema, nämlich zum Themenkomplex Quarantäne, häusliche Gewalt und Frauenhaus. Ich bin wirklich froh, eine absolut kompetente Gesprächspartnerin gefunden zu haben, Frau Sylvia Haller. Sie arbeitet in der zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser in Mannheim und gleichzeitig auch direkt vor Ort in einem Heidelberger Frauenhaus. Und ich freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch mit ihr. Liebe Frau Haller, ich finde es super, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir ein wenig über die Bedeutung von Frauenhäusern im Kontext Corona-Krise zu sprechen. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich Sie bitten, sich einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir zu dem Thema angefragt wurden. Mein Name ist Sylvia Haller. Ich bin Vertreterin der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser und Mitarbeiterin seit knapp 10 Jahren im Autonomen Frauenhaus in Heidelberg.
Wenn Sie 10 Jahre schon tätig sind in diesem Bereich, ich meine, da haben Sie ja nun auch wirklich viel erlebt, haben viel Erfahrung. Was hat sich für Sie jetzt in Ihrem Berufsleben verändert mit dem Eintreten von den Corona-Infektionen?
Ja, tatsächlich sind die großen Mängel, die wir aus der Praxis schon seit Jahren beklagen und an die Politik herantragen, noch stärker zutage getreten. Es zeigt sich noch mehr, dass wir zu wenig Plätze in den Frauenhäusern haben, also zu wenig Betten für Frauen und Kinder, um sie wirklich vor Gewalt zu schützen. Dass wir Problematiken haben in der Finanzierung dieser Frauenhausaufenthalte, das wird tatsächlich jetzt durch die Corona-Krise noch mehr verstärkt.
Haben Sie dort schon Signale bekommen, dass das jetzt irgendwie kompensiert wird?
Ja, es gibt die Regionen und Frauenhäuser, bei denen die Anfragen steigen. Also dass tatsächlich Frauen, die jetzt im häuslichen Umfeld Gewalt erleben, sich auch vermehrt an uns wenden. Aber auch das Gleiche umgekehrt passiert, dass Frauen aufgrund der vermehrten Zeit zu Hause und auch mit dem Partner eben weniger Gelegenheit haben, sich bei uns zu melden. Also es gibt auch Frauenhäuser, die haben gerade weniger Anfragen. Da gehen wir aber davon aus, dass eben nach den Ausgangsbeschränkungen, wenn die wieder aufgehoben sind, dann eben die Anfragen steigen werden.
Sagen Sie doch bitte einmal, wie läuft das konkret ab? Also über welchen Weg wendet sich eine Frau an Sie? Oder geht das manchmal auch über die Nachbarn oder über Verwandte? Wie geht es?
Genau, Sie sagen schon, es gibt verschiedene Wege. In der Regel ruft die Frau bei uns im Frauenhaus an und wir machen dann mit ihr einen Treffpunkt aus, zum Beispiel den Bahnhof oder einen belebten Platz in der Stadt. Und da fängt es ja schon an. Also das ist jetzt auch schwieriger, sich jetzt mit der Frau irgendwo zu verabreden, sich mit ihr in ein Auto zu setzen, mit ihr zum Frauenhaus zu fahren. Wir müssen ja auch bei uns die Hygienebestimmungen einhalten, die Infektionsrisiken so gering wie möglich halten. Oder eben es melden sich Verwandte, FreundInnen oder aber auch LehrerInnen, ErzieherInnen der Kinder, an die sich die Frauen wenden. Und das ist jetzt natürlich auch ein Problem, dadurch, dass die Kinder weniger im Außen betreut sind, bis gar nicht. und eben auch der Kontakt mit Familie und Freundinnen eingeschränkt nur möglich ist. Im Moment fällt da auch ein ganz wichtiger Part der Gesellschaft weg, der eben für die Frauen ansonsten eine gute Stütze eben ist und dann auch eine gute Unterstützung, um sie ins Frauenhaus quasi mental zu begleiten.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade der Familie und den Freunden eine große Bedeutung zukommt, auch so wie Sie es angesprochen haben. Was haben Sie da selbst für Erfahrungen? Wie lange wird zugeschaut? Wie lange wird vielleicht auch geschwiegen? Und wo können Sie gute Ratschläge geben, was man verändern kann? Jetzt eben nicht als betroffene Person, sondern ja als miterlebende Person.
Ja, da ist es ganz wichtig zu sagen, dass auch diese Personen die Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen. Also auch wenn ich nicht direkt betroffen bin, sondern entweder direkt von meiner Kollegin weiß, dass sie Gewalt erlebt oder es auch nur ahne, vielleicht von meiner Nachbarin. Auch dann bin ich in einer belasteten Situation und kann eben mich an Frauenhäuser, Beratungsstellen wenden. Und ganz oft ist ja der erste Impuls, wenn ich es dann weiß, ich möchte die Frau da rausholen, ich möchte sie retten und möchte sie einfach an einen sicheren Ort bringen. Der Impuls ist sehr, sehr gut nachzuvollziehen und ist ja auch ein positiver, ne, schützen wollen. Aber das ist in der Regel gar nicht so unbedingt angezeigt, sondern wichtiger ist, mit der Frau ins Gespräch zu gehen, zu schauen, wie weit ist sie, was will sie aushalten noch, was kann sie noch aushalten. Will sie wirklich raus aus der Beziehung, aus der Wohnung oder will sie sich vielleicht erstmal in der Beratungsstelle Hilfe holen? Also da ist wichtig, erstmal zu sprechen, sowohl für sich selbst im Außen Hilfe zu holen, aber eben auch mit der Frau zu sprechen und nicht für sie etwas zu planen.
Wenn jetzt für eine Frau der Konflikt eskaliert und sie sich sagt, sie will die Hilfe bei Ihnen suchen, hat vielleicht noch 2 Kinder, was ist dabei zu bedenken? Gerade wenn sie auch zu Ihnen fährt, wie geht das vom Praktischen her?
Ja, da ist natürlich, genau wie Sie sagen, die Fahrt zu bedenken. Also kann sie das alleine stemmen mit Gepäck, mit Kindern, mit Kinderwagen oder braucht sie da eine Begleitung eben aus dem bekannten Verwandtenkreis? Dann natürlich Fahrtkosten, sowas, also wer finanziert die Fahrt überhaupt? Aber natürlich auch der Sicherheitsaspekt, also was passiert, wenn der Mann das mitbekommt? Ist es eben ein Mann, den man so einschätzen muss, dass er diese Trennung verhindern will? Also dann sollte er davon natürlich nichts mitbekommen. Dann ist natürlich aber auch andere Stellen sind einzubeziehen, wie Jugendämter, Schulen, Kindergärten. Also da ist schon einiges, was zu planen ist und deswegen ja auch gut mit uns am Telefon vorzubesprechen. Natürlich weisen wir oder besprechen wir mit der Frau dann auch solche Themen. An wen muss sie sich wenden? Inwiefern kann sie einfach so los? Wem muss sie Bescheid sagen?
In China ist es so, da haben staatliche Stellen ja mitgeteilt, dass quasi der Faktor häusliche Gewalt um das Dreifache gestiegen ist. Das ist ja immerhin schon mal eine Mitteilung, wo man sagt, da war eindeutig eine Steigerung. Würden Sie das auch so vermuten, dass Sie vielleicht andere, Situationen jetzt erlebt haben als vor Corona oder wie ist Ihr Eindruck dazu?
Das würden wir absolut so bestätigen und vermuten wir und das zeigt einfach unsere Erfahrung. Generell ist es so, dass häusliche Gewalt ja ausgelöst wird durch Stresssituationen. Also dann, wenn der Partner an seine Grenzen kommt, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann wird er gewalttätig. Und es ist natürlich, wenn in so einer Zeit wie jetzt sind wir alle mehr an unseren Grenzen. Also auch wenn ich nicht gewalttätig bin, ist es für mich momentan eine sehr große Ausnahmesituation. Und wenn natürlich dann Familien auf engem Raum die Wohnung kaum verlassen dürfen, wenn die Arbeit wegfällt, das heißt vielleicht auch existenzielle, finanzielle Ängste dazukommen, wenn ich keine Freundinnen mehr besuchen kann, wenn ich nicht mal ein Wochenende allein irgendwo verbringen kann, da steigt natürlich der Stresspegel. Wenn die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind, den ganzen Tag die Kinder betreut werden müssen, das ist natürlich was alle Familien belastet und dann eben auch in bestimmten Konstellationen zu einer vermehrten Gewaltanwendung führt.
Sie haben ja einen unglaublich komplexen Tätigkeitsbereich. Wenn ich mir das vorstelle, die Frauen sind ja wahrscheinlich doch einige Wochen, manchmal vielleicht auch Monate bei Ihnen. Die haben die Kinder dabei und es geht natürlich auch dort um die Beschäftigung der Kinder. Jetzt ist die Ausgangssituation erschwert. Wie haben Sie das erlebt, der Umgang jetzt mit Kindern?
Ja, also die Situation hat sich natürlich auch in unseren Frauenhäusern verändert durch Corona. Wir müssen, wie gesagt, auch auf die Hygienebestimmungen achten. Wir müssen auch darauf achten, dass Frauen und Kinder mit jeweils anderen Familien nicht so eng aufeinander sind natürlich auch die Ausgangsbeschränkungen, davon sind unsere Frauen auch betroffen. Das heißt, sie können eben weniger, also gar nicht mehr auf Spielplätze gehen. Sie können aber auch mit den anderen Frauen und Kindern nicht mehr so in Kontakt sein wie vorher. Oder dass eine Frau mal die Kinder der anderen Frauen beaufsichtigt. Auch da muss ja dann drauf geachtet werden, dass jetzt nicht alle Frauen und alle Familien sich durchmischen. Also das heißt, auch in unseren Frauenhäusern ist die Situation durchaus angestrengter, angespannter. Aber da finden die Kolleginnen tatsächlich bundesweit richtig tolle, innovative Lösungen, kreative Lösungen. Und teilweise arbeiten wir da auch toll mit unseren Kindertageseinrichtungen zusammen, die dann doch auch Notbetreuung ermöglichen. Also da merken wir schon eine angespanntere Situation, aber dann auch auf der anderen Seite wieder eine tolle Kooperation mit anderen Stellen.
Liebe Frau Haller, was können Sie den Frauen zu Hause, aber auch dem Kreis an Bekannten, Verwandten, Freunden für einen Ratschlag geben?
Das Allerwichtigste ist das Reden. Das ist, glaube ich, jetzt schon mehrmals von mir gesagt worden und es ist auch so ernst gemeint. Deswegen tut eine Wiederholung da nicht, schadet nichts. Sprechen. Also auch in der jetzigen Situation versuchen, die Zeit vom Einkauf zum Beispiel zu nutzen, Menschen anzusprechen, auf sich aufmerksam zu machen oder das Handy mitzunehmen und wenn der Weg zum Einkauf irgendwie genutzt werden kann, uns anzurufen. Das ist das Allerwichtigste. In der konkreten Notsituation natürlich immer die Polizei. Die kommen auch jetzt, auch trotz der erschwerten Bedingungen kommt die Polizei oder eben uns Frauenhäuser, Beratungsstellen. Und auch für alle Selbstbetroffenen oder auch UnterstützerInnen im nahen Umfeld ist auch das bundesweite Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen erreichbar. Die können rund um die Uhr beraten in 17 Sprachen und sind einfach ganz, ganz kompetente Kolleginnen, die in dem Bereich sehr gut aufgestellt sind.
Dieses bundesweite Hilfetelefon, wie finden das die Frauen?
Genau, das ist 08, soll ich die Nummer sagen?
Ja, sagen Sie ruhig.
Entschuldigung. 08000 116 016.
Frau Haller, ich habe zum Schluss noch eine Frage. Wenn wir jetzt über Diagnose Zukunft im Titel meines Podcasts sprechen, dann frage ich mich, was hat sich so verändert in den letzten 10 Jahren, Ihre Erfahrung, Frauenhaus und dann der Blick nach vorne. Was würden Sie sagen, sind doch erkennbare, spürbare Veränderungen?
Zum einen auf jeden Fall, dass immer mehr Frauen um ihre Rechte wissen. Also da ist auch ganz egal die Nationalität, die Sprache, die gelebte Kultur, Religion. Frauen wissen besser um ihre Rechte und wissen, dass sie Grenzen setzen dürfen und auch müssen, für sich einstehen müssen. Das heißt, wir werden mehr angefragt. Und natürlich die Arbeit mit den Kindern in unseren Frauenhäusern. Das ist was ganz Zukunftsweisendes, weil bei uns Mädchen und Jungen eben andere Rollen lernen und vorgelebt bekommen in den Frauenhäusern, als sie es teilweise aus ihren Herkunftsfamilien kennen und dann eben auch nicht mehr zu Tätern, Täterinnen und Opfern werden. Das ist was ganz Wichtiges, die Arbeit mit den Kindern bei uns in den Frauenhäusern.
Liebe Frau Haller, vielen, vielen Dank für all Ihre Informationen und auch für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Sehr gerne.
Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.